Weil du kannst halt auch dieser Regierung einfach nichts glauben, weil sie halt einfach lügen am laufenden Band. So. Und das meine ich wirklich total objektiv.
Ständig frage ich mich Dinge, Tag ein, Tag aus, und will verstehen, wie dieses oder jenes funktioniert. Egal ob in Politik, Gesellschaft, Kultur oder Naturwissenschaft. Es gibt so viel, was mich interessiert, was neu ist, was ich lernen kann. Deswegen teilen hier bei Alles muss raus Menschen ihre Perspektive, ihren Standpunkt, ihr Wissen, ihre Haltung. Und in dieser Woche hat mich folgende Frage beschäftigt. Hat der amerikanische Bürgerkrieg längst begonnen? Wir haben eigentlich in der Themenkonferenz letzte Woche was ganz anderes besprochen. Wir wollten eigentlich eine Grönland-Folge machen. Dort habe ich mit einem Historiker gesprochen, der mal so eine Einordnung macht zu diesem Land. Aber die Ereignisse in Los Angeles haben mich sehr bewegt. Haben mich bewegt, weil das, was man dort sieht, irgendwie dramatisch daran erinnert, wie diese Demokratie langsam ihr Selbstbewusstsein verliert. Wie diese Demokratie langsam bröckelig wird. Und deswegen beginnt diese Folge mit einer Frage, die mich seit Beginn meiner Recherchen in den USA begleitet und die eben gerade mit erschreckender Wucht in den Straßen von Los Angeles sich zu manifestieren scheint. Hat der amerikanische Bürgerkrieg längst begonnen? In dieser Folge spreche ich mit dem Journalisten Bastian Brauns, der vor Ort ist. Er ist Korrespondent für T-Online und wir reden über brennende Waymo-Taxis, über Eisrazzien vor Baumärkten, über eine Nationalgarde, die gegen den Willen des Gouverneurs mobilisiert wurde. Und über ein Land, in dem sich Menschen gegenseitig in WhatsApp-Gruppen vor staatlichen Zugriffen warnen. Es geht um das System ICE, um Symbolpolitik mit Panzern und Parade, um die Rolle der Demokraten und die Frage, was passiert, wenn eine Demokratie zu langsam für ihren eigenen Zerfall wird.
Redaktionsschluss für diese Folge war Mittwoch, der 11. Juni 2025 um 23.30 Uhr.
So, ich möchte gleich mit der brennendsten Frage eigentlich einsteigen in dieses Gespräch. Und zwar beginnt jetzt das, was ich während meiner Recherchen in den USA immer vermutet habe, nämlich der Bürgerkrieg.
Nein, der beginnt, würde ich nicht sagen. Nee, würde ich auf keinen Fall sagen. Ich glaube, dass die Stimmung sehr brisant ist. Ich habe das auch tatsächlich selber so erlebt, kann ich dir gerne nachher noch mal so eine kleine Szene erzählen. Aber ich glaube, am Ende stehen da eben doch Amerikaner gegenüber. Und ich glaube nicht, dass jetzt unbedingt der Bürgerkrieg vor allem zwischen wem, ne, entsteht. Also wenn da jetzt die Marines eventuell kommen noch oder die Nationalgardisten und ja, auf eigene Bürger schießen, das kann ich mir derzeit nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Es gibt zwar hier kleine Scharmützel, aber ich glaube, die Spannungen liegen eigentlich eher zwischen den politischen Lagern und weniger zwischen dem Militär und den Bürgern. Die müssen zwar ihre Befehle befolgen, logischerweise, und wenn irgendwas passiert, passiert irgendwas, aber dass dann quasi da automatisch dann irgendwie so eine Front zwischen Militär und Bürger entsteht, das ist, glaube ich, ja, derzeit nicht vorstellbar auf jeden Fall für mich.
Also man sieht ja die Bilder die ganze Zeit, ich habe aber, mir fehlt so ein bisschen das Gefühl dafür, also ich verstehe eigentlich überhaupt nicht, was ich da sehe. Ich sehe manchmal Menschen, die mexikanische Flaggen wehen auf Autos aus ausgebrannten Waymos, also diese selbstfahrenden Taxis. Ich sehe geplünderte Geschäfte, ich verstehe eigentlich gar nicht die Nachrichtenlage, wenn ich ehrlich bin.
Du, das ging mir genauso. Ich bin ja an der Ostküste in Washington und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich jetzt hier nicht hergeflogen wäre, dann wäre meine Einordnung, glaube ich, wirklich lückenhaft gewesen auch, weil ich mich dann natürlich an den Berichten der Medien orientiert hätte, da mir dann meinen Reim drauf gemacht hätte und hätte dann eben vor allem erzählt, wie, sagen wir mal so, wie kann es denn sein, dass Donald Trump hier das Militär auf die Straßen schickt? Das ist ja unfassbar. Und meine Einschätzung ist zwar immer noch die gleiche, aber das Problem ist, dass es halt hier ganz viele verschiedene Eskalationsebenen gibt, verschiedene Menschen, die hier bestimmte Dinge tun. Und es gibt eben Leute, die hier wirklich Sorge um ihre Nachbarn, um ihre Angehörigen haben, die hier demonstrieren gehen, die hier Solidarität zeigen, vor dem Gefängnis zum Beispiel und auch durch die Straßen ziehen und ja, friedlich sind. Es gibt aber auch Leute, so eine Gruppe, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, weil das meine Heimatstadt ist ursprünglich, Stuttgart, da gab es mal so einen Moment, wo so eine Horde Jugendlicher, die alle so aus dem gleichen Spektrum irgendwie kamen, Geschäfte geplündert haben und die Polizei komplett überfordert war. Und das gab dann, glaube ich, für ein paar Tage krasse Diskussionen, auch wieder mit Migrationen verbunden und so weiter. Und ähnlich sind die Situationen hier nachts, wenn hier dann so jugendliche Banden, von denen man gar nicht sagen kann, wo sie jetzt jeder Einzelne herkommen, die aber irgendwie so aus einem ähnlichen, sag ich mal, ja, Soziotop, würde ich jetzt mal sagen, kommen, die hier ihrer Wut und ihrer Zerstörungswut und allem möglichen freien Lauf lassen und das Chaos letztendlich nutzen für ihre, ja, für ihre kriminellen Handlungen, sag ich mal. Das sind einfach ganz andere Leute, aber die zerstören ja halt wirklich, ja, Ladengeschäfte von wiederum auch Migranten. Und diese Migranten, die hier quasi arbeiten, haben ja auch erzählt, sie sind total wütend auf andere Migranten, die sagen, sie würden im Namen und in den Recht, für die Rechte von Migranten hier auf die Straße gehen. Das war dann doch ein bisschen kurios, sag ich mal. Und es gibt eine ganz große Gleichzeitigkeit vieler verschiedener Geschehnisse, dass dann am Ende irgendwie den Einsatz des Militärs rechtfertigt, ist nochmal eine ganz andere Frage, weil das Militär wiederum auch nicht in der Innenstadt, da wo die Geschäfte zerstört werden, nämlich eingesetzt werden darf. Die Nationalgarde steht hier vor den Bundesgebäuden und soll die beschützen, die aber wiederum sind gar nicht so unbedingt zu schützen, weil da eigentlich gar nicht so viel passiert, außer dass ganz viele Schmierereien an den Wänden zu sehen sind.
Es ist ein Schachzug, den wir gerade mitbekommen, dass Trump eben diese Nationalgarde nach Los Angeles schickt, um so eine Art, naja, wir reden zurzeit zum Beispiel in Deutschland ja auch immer von diesem Begriff Symbolpolitik zu machen. Also bei uns ist die Symbolpolitik, wir weisen Asylsuchende an den Außengrenzen ab. Ist in den USA die Symbolpolitik, eben Nationalgarde vor solche Gebäude zu stellen?
Ja, also man muss Trump halt so nehmen, wie er agiert und was er sagt. Ja? Und wenn wir daran denken, dass Trump ja am Wochenende seine Militärparade abhalten wird, die offiziell ja für 52 Jahre US-Armee stehen soll, aber eigentlich halt genau an seinem Geburtstag, also letztendlich Präsidentengeburtstag, da mit Raketen und Panzern und so weiter auffahren lassen will, dann kann man schon sagen, dass Trump für eine Militarisierung Amerikas einsteht. Einfach, kann man einfach an den Handlungen sehen. Und es ist gerade bei dieser Trump-Regierung auch zu sehen, gerade beim Homeland Security, also bei dem Innensicherheitsministerium, die Ministerin Kristi Noem, ja, der wird hier auch vorgeworfen, dass sie hier so eine Art Cosplay veranstalten würde, weil sie eben immer im Militäroutfit irgendwo posiert vor diesen Gefangenen in dem Knast, zum Beispiel da vor so einem Gitter mit halbnackten Gefangenen drin, da so, dass das auch irgendwie so ein Fetisch ist. Ja? Und da kann man schon sagen, dass es hier um eine ganz bestimmte Symbolik geht, nämlich irgendwie Stärke auszustrahlen, abzuschrecken, aber auch ja irgendwie die eigene aufgepeitschte Magerbasis, die dafür auch was übrig zu haben scheint, ja irgendwie auf eine Art so Brot und Spiele auch irgendwie zu bespielen. Und dass er jetzt hier vorgeht, er hat auch gesagt, dass er das ja nicht nur hier in L.A. machen will, sondern dass das sich in allen Städten vorstellen lasse, wenn es eben Widerstand gegen die Abschiebebehörde ICE geben würde. Was das am Ende kostet, ist eine ganz andere Frage wieder, weil das soll jetzt hier alleine schon 130 Millionen kosten, dieser Einsatz. Wie man damit Steuerzahlergeld einsparen will, was ja auch ein Wahlversprechen ist von Trump, ja, das kann man sich wiederum auch nicht vorstellen.
Dieses Eis. Ich habe, um ehrlich zu sein, das erste Mal wirklich davon gehört, jetzt in dieser zweiten Legislaturperiode von Trump. Ich habe davor noch nie von dieser Behörde, ich habe immer von dieser Immigrationsbehörde gehört oder von diesen Grenzbeamten, wenn man in die USA einreist und man kriegt diese unangenehmen Fragen gestellt. Aber ich habe noch nie von dieser Eisbehörde gehört und sie wird hier in so linken Kreisen, würde ich sie jetzt einfach mal nennen, redet man immer von so einer Art Gestapo, die dort eben durch maskiert zugreift auf der Straße. Jetzt wurde vor kurzem dieser berühmte TikToker, der diese Videos, diese mit so, ich weiß gar nicht, wie der heißt, keine Ahnung, der POC, so ein ganz berühmter, ich glaube, der berühmteste TikToker der Welt ist das, glaube ich, sogar, der so Videos macht. Der wurde gekascht. In New York wurden Touristen einfach von der Straße gezogen aus Kolumbien. Also der Eindruck von außen ist irgendwie schon so Gestapo-artig. Wie ist denn der Eindruck von innen? Wie wird denn über Eis innerhalb der USA diskutiert und gesprochen?
Ich glaube, dass je nach politischem Spektrum sich genau dieser Eindruck eben auch aus den USA wiederum nach Deutschland verbreitet, weil Leute in den USA gucken sich ja auch Inhalte an von wiederum auch Linken, zum Beispiel in den USA. Ich hätte nämlich genau diesen Gestapo-Vergleich auch hier auf der Straße auf Schildern auch lesen können. Es gibt also Leute, die das genau so auch bewerten würden hier. Also klar, solche Vergleiche, wissen wir beide, sind immer irgendwie ein bisschen schwierig, weil hier werden keine Leute in irgendwelche KZs mit Gas Gaskammern gesteckt. Aber es gibt schon eine große Diskussion darüber, wie ja, dass das Ganze einfach auf eine sehr mulmige Art abläuft. Also diese Vans, hier wird immer von diesen Vans gesprochen, die ich auch gestern hier vor dem Gefängnis gesehen habe, die dann mit so abgedunkelten Scheiben Leute abführen und die einfach aus ganz normalen Alltagssituationen holen. Das sind ja nicht per se Leute, die kriminelle Dinge getan haben, sondern die einzige Kriminalität besteht darin, dass sie irgendwie vielleicht vor 20 Jahren illegal ins Land gekommen sind oder vor 2 und aber inzwischen einem Job nachgehen, eine Familie hier haben und in die Schule gehen oder so etwas. Und da wirkt das natürlich, gerade wenn man auch die Bilder sieht, von denen du auch gerade gesprochen hast, dass Leute irgendwie auf der Straße einfach so aufgeklaubt werden, wenn das dann mal zufällig mitgefilmt wird, das hinterlässt schon einfach Angst und Schrecken bei den Leuten. Also es wird hier schon von den Leuten mir auch gesagt, dass wirklich diese Communities und damit jetzt nicht nur die Migranten-Communities, sondern auch die ganze Nachbarschaften terrorisiert werden mit dieser Angst. Und man muss sich auch vorstellen, dass die Leute, diese ICE-Beamten, hier auch in so militärartigem Gier auftreten, ja, also so in voller Montur, so als würden sie irgendwie, als wäre das irgendwie GSG 9 oder SWAT-Team gerufen worden. Und ja, kann man sich ja vorstellen, wenn einem die Wohnung aufgebrochen wird, das passiert jetzt nicht andauernd, aber wenn man so auf die Art und Weise von der Straße geholt wird, wenn man gerade eigentlich bei seiner Graduation ist, bei einem Schulabschluss oder so, das ist wirklich kein Spaß.
Wer sind denn eigentlich diese Leute? Ist es eine neue Einheit, die gegründet wurde, extra für Trump, oder gibt es die schon lange?
Nee, die gibt es schon lange, aber die, ja, es hat halt sozusagen eher im Hintergrund agiert und wurde jetzt nicht so prominent auch dargestellt als so eine Art Vollstreckerorganisation. Also es ist halt wie in Deutschland auch, wenn es Abschiebeflüge gibt, dann ist das nie schön für diejenigen, die es betrifft. Ja, da gibt es ja bei uns auch solche Beamten. Und solche sind das hier prinzipiell auch, aber die Amerikaner haben erstens andere Regeln dafür, was diese Beamten wiederum dürfen und welche Mittel sie einsetzen können. Und Trump hat eben diese nachgelagerte Behörde vom Homeland Security ja zu einer unrühmlichen Prominenz aus der Sicht der Demokraten verholfen und aus Sicht der MAGA-Basis ist es aber endlich passiert mal was.
Und diese Proteste, die in Los Angeles begonnen haben, die wenden sich eigentlich gegen diese ICE-Behörde.
Genau.
Oder wollen die was anderes?
Nee, also man sieht wirklich überall in der Stadt so Graffiti-Tags, die alle Fuck ICE lauten. Es gibt auch natürlich welche, die sagen Trump, Fuck Trump oder so. Aber die groß überwiegende Mehrzahl, das ist mir wirklich aufgefallen, als ich hergekommen bin, hat sich gar nicht direkt mit Trump befasst, auch wenn alle wissen, wer der politisch Verantwortliche für all das ist. Aber es richtet sich wirklich, glaube ich, ganz besonders gegen dieses Vorgehen dieser Einheit. Also dieses martialische, militarisierte Vorgehen, das hat wirklich diese Wut hier auch erzeugt, glaube ich. Das merkt man hier. Also auch, ich bin ja erst danach gekommen. Also die haben hier ja beim Home Depot, das ist so ein Obi, eine Obi-Kette quasi aus den USA, die hier jeder kennt. Da stehen die Migranten oftmals und ja, so eine Art, es wird hier vom Arbeiterstrich auch gesprochen, dass da die Leute einfach stehen und halt warten auf irgendjemanden, meistens Weiße, die hier vorbeikommen und jemanden als billige Arbeitskraft mitnehmen, damit er zu Hause irgendwas klempen hat oder den Garten jätet. Und genau dort, das weiß jeder hier, stehen die eben tagsüber und genau dort haben aber dann diese ICE-Leute eben zugegriffen, also vor den Augen aller. Und das hat sich rumgesprochen, sofort wie so ein Lauffeuer hat sich das verbreitet. Und dadurch ist dann erst diese Eruption gekommen, in der Folge dann eben aber auch Leute diese gewalttätigen Ausschreitungen hier in der Innenstadt mit Ausrauben von Apple Store und Adidas und so weiter, aber auch von eben kleinen Geschäften gemacht haben.
Die Demonstrierenden, sind es eigentlich dann Menschen mit Migrationshintergrund hauptsächlich oder reihen sich da auch so weiße Amerikaner mit ein und sagen, also Demokraten oder die demokratisches oder linkes Verständnis haben?
Also es ist ja hier immer, gerade in L.A. und in Kalifornien, wo es einen sehr großen Migrantenanteil gibt, auch in der amerikanischen Bevölkerung, also mit Migrationshintergrund aus zweiter, dritter, vierter, fünfter Generation, nicht so leicht, das rein optisch jetzt zu sagen, ist es jetzt ein Amerikaner oder so. Aber man sieht schon, dass ein großer Anteil offenbar aus ja, hispanischen Ländern kommt oder zumindest eine Vorvergangenheit dort hat, familiärerweise. Aber es gibt auch Weiße, die sich hier am Straßenrand dazugesellen und dann mitmarschieren auf einmal. Und sind aber vor allem eher Jüngere. Ich sehe jetzt wenige, sage ich mal, mittelalte oder ältere weiße Leute, die mitgehen, sondern eher ein junges Publikum, würde ich sagen, ja, die sich hier solidarisieren und solidarisch zeigen und mitmarschieren, ja.
Was erzählen die denn eigentlich so? Ist es so, wenn du jetzt als sagen wir mal, illegal eingereister, illegal arbeitender in den USA dich an diesen Protesten beteiligst, sagen die dann so, mir ist es halt egal, ich mache da jetzt mit, weil ich werde ja eh ausgewiesen, habe also gar keine Angst mehr. Ich habe nämlich vor 2 Monaten in den USA mit einer Person, die wir schon länger begleiten, die illegal sich in den USA aufhält, gesprochen und die sagte eben zu mir, ja, jetzt muss sie sich einfach die ganze Zeit verstecken. Noch hinzu kommt zu diesen 20 Stunden oder 16 Stunden am Tag arbeiten, ist jetzt noch nicht mal mehr rausgehen und irgendwie USA genießen, sondern untertauchen. Dieser Protest ist ja das Gegenteil von untertauchen. Also was sagen dir die Leute, warum sie da teilnehmen?
Ja, also ich habe ehrlicherweise bei den Protesten zum Beispiel am Gefängnis mit Leuten gesprochen, die interessanterweise eben alles Amerikaner waren, die aber hier auch irgendwann mal hergekommen sind und die... Ja, die trauen sich das natürlich, ja. Und weil denen kann im Prinzip erstmal nichts passieren. Aber die wissen genau, was den Leuten, die sie eben kennen aus ihrer Community, was denen passieren kann. Und die Leute, die hier rumlaufen, sind zum Teil auch dann eben maskiert, auch wenn das jetzt verboten werden soll, laut Trump. Und die achten schon darauf, dass sie nicht erkannt werden. Aber ich glaube nicht, dass jetzt hier diejenigen, die wirklich mit einer Deportation rechnen müssen, dass die im Zentrum des Geschehens sind. Bei den Leuten, die hier die Geschäfte ausrauben wiederum, ist mein Eindruck, dass das Leute sind, die wirklich nichts mehr zu verlieren haben, weil die sind einfach so desperate und das sind auch, ist keine Entschuldigung dafür, einen Laden auszuräumen, aber die sind auch einfach arme Leute, die ja eben da einen Kanal sehen, an Dinge zu kommen oder irgendwie ihre inneren Wut reinlauf zu lassen und es war schon interessant auch zu sehen. Ich habe das live mitbekommen, bin gerade angekommen vom Flughafen mit dem Auto. Und hinter mir haben sie einfach einen Laden zu 50 ausgeräumt. Dann sind die dann mit so einem Pickup vorgefahren, haben die Leute aufgeladen und sind von der Polizei davongerast, bevor die überhaupt einschreiten konnten. Und das ist schon, da wiederum schließt sich dann der Kreis zum Narrativ von Trump, der sagt, dass hier L.A. ein Shithole ist und dass das einfach nicht sein kann, dass das der neue Alltag sein soll. Und das kann man dann natürlich aus der Perspektive auch wieder nachvollziehen, weil das wirklich so eine Gesetzlosigkeit ja darstellt, auch in den Augen der Bevölkerung natürlich. Aber das Bild ist sehr komplex, es ist halt nicht direkt zu sehen, was ist das jetzt für ein Mensch, der da was und was tut. Ne? Aber die Leute verstecken sich. Eine Person hat mir vor dem Gefängnis auch erzählt, dass sie dazu aufruft, dass die Leute sich solidarisieren und wenn sie irgendwo Bewegungen sehen von solchen Vans oder von solchen ICE-Beamten, dass sie eben in ihren WhatsApp-Gruppen bei TikTok sonst wie das filmisch festhalten, damit Leute auf irgendeine Art und Weise vorgewarnt werden können. Also da so spread the word, hat sie gesagt.
Ich habe in Grönland 3 Folgen aufgenommen zu Grönland. Also für die, die es nicht wissen, ich war gerade in Grönland für eine Recherche und habe 3 Folgen aufgenommen. Diese Folgen werden als AMR, alles muss raus, extra erscheinen für die Patreons. Ich habe mit einem Historiker gesprochen, ich habe mit einer Frau gesprochen, die dort lebt und arbeitet. Und ich habe mit meinem Kollegen Christoph Karasch von Galileo gesprochen. Wer das hören will, diese Gespräche, wer alles über Grönland wissen möchte und wer alles darüber wissen möchte, wie man eigentlich staunend bleibt, wenn man sehr viel erlebt, wie Christoph und ich, der sollte jetzt zu Alles muss raus, dem Patreon kommen, sich entscheiden, 3, 5 oder 9 Euro zu bezahlen, alle 3 Beträge helfen und dann bekommt er sehr viel extra Content und unterstützt damit unabhängigen Journalismus. Tipptopp, sage ich da an dieser Stelle und ich sage natürlich auch Danke. Also für mich klingt das tatsächlich nach der ersten Phase eines Bürgerkriegs. Auch wenn du am Anfang dem widersprochen hast und gesagt hast, so nee, so drastisch würde ich das nicht beschreiben, aber das ist ja, ob du nun jetzt, also um dann ganz ungehobelt einen Vergleich zu machen, ob du nun eine Telegram-Gruppe hast, wo drin steht, dass aus Russland diese oder jene Drohnen hier oder dort hinfliegen oder eben eine Telegram-Gruppe, wo steht, hier kommen die Leute, die dich irgendwie abführen, die dich deportieren nach El Salvador. Das ist für mich irgendwie also sehr nah beieinander, weil es ja für viele Menschen eben auch ein Existenzurteil bedeutet.
Ja, ja. Also das Problem ist eben, ne, bei dem Wort Bürgerkrieg hat man, ist halt immer so die Frage, wie realisiert sich der, ja? Also wenn ich habe ja schon irgendwie im Wahlkampf öfter auch über diese Gefahren geschrieben im letzten Jahr und da sagen dann Experten, dass es eben nicht so vorstellbar ist, dass es einen Bürgerkrieg gibt, der, wenn es dazu kommen sollte, dass hier quasi 2 Lager wie Nord- und Südstaaten damals oder so aufeinandertreffen und dann klar ist hier pro Sklaverei, gegen Sklaverei oder so, sondern dass das in sehr viel komplexeres Bild, ein sehr unübersichtliches Bild ist, wo gar nicht so klar ist, wo verlaufen eigentlich jetzt die Konfliktlinien. Ja? Also ich habe ja am Anfang auch gesagt, dass ich glaube, dass die eine Konfliktlinie nicht direkt Militär versus Bürger oder hier Arbeitender, würde ich jetzt mal sagen, ist, weil eben im Militär, innerhalb der Polizeibehörden ja auch ganz viele Leute wiederum arbeiten, die selber einen Migrationshintergrund haben. Das war auch der Versuch von einigen Demonstranten, mit diesen Beamten ins Gespräch zu kommen, indem sie halt gesagt haben, hey, ihr seid doch selber Mexikaner, ihr müsst auf unserer Seite sein, was macht ihr hier eigentlich und so. Also da steckt auf jeden Fall eine Gefahr drin, da würde ich dir auf jeden Fall recht geben, und dieses sich verstecken, klar, aber das ist, wie gesagt, wenn ich den Vergleich zu Deutschland jetzt wieder machen würde, ich glaube auch, dass in Deutschland, sag ich mal, irgendwelche Organisationen, die Flüchtlingen hier helfen, NGOs ja, oder so, dass die auch im Zweifel, wenn sie was mitbekommen, natürlich ihre Klienten oder ihre Leute warnen, dass das auch der Fall ist. Also das ist halt hier nochmal eine andere Dimension, weil es so viel, so massiver ist, ja. Und deswegen gebe ich dir bei beidem recht. So, also es ist, die Gefahr ist da, ne, als erste Phase von etwas, was vielleicht passieren kann durchaus sein, aber soweit ist es noch nicht, würde ich trotzdem sagen.
Es kursiert ein Video von einer Reporterin, auf die mit einem Gummigeschoss geschossen wurde, das hast du vielleicht auch gesehen.
War es Australien, glaube ich, der australische Reporterin.
Ja, ja, genau. Es gibt ein Video, in dem man sieht, wie Polizisten, eine berittene Polizeistaffel, einen Demonstranten niederknüppeln und der liegt am Boden und der wird weitergeknüppelt. Brennende Autos. Wie wird denn über diese Gewalt voll... Also über diese Gewalthaftigkeit dieser Demonstration unter Kollegen diskutiert. Also wie diskutiert ihr das? Wie gehst du vor beim Arbeiten, damit du nicht für T-Online irgendwie eins auf den Dates bekommst?
Ja, also ich bin wirklich Hals über Kopf aufgebrochen, und da ich so Protestzüge oder so, ja, so eine Berichterstattung vorher auch noch nicht gemacht habe, war ich jetzt zum Beispiel nicht in Besitz einer Presseweste, ne, oder die mich irgendwie markiert, sondern ich habe einfach nur mein Badge umgehangen und habe gehofft, dass das reicht. Das werde ich jetzt künftig, wenn sowas passiert, nicht mehr machen, um ehrlich zu sein. Also das, weil ich habe, wie gesagt, möchte ich dir noch erzählen, auch irgendwie Tränengas gestern abbekommen, weil irgend so eine Kugel auf einmal vor meinen Füßen gelandet, ja, die halt irgendwie geblitzt hat und dann kam da Gas raus und es explodiert so. Es ist nicht so schlimm gewesen am Ende, aber es war meine erste Berührung mit Tränengas, und es ist schon beeindruckend, was so ein kleines Ding anrichten kann. Also mit Luft holen ist da nicht mehr so viel in dem Moment. Also die Leute...
Ich hoffe, du hast einen Helm aufgehabt wenigstens.
Nee, ich hatte wirklich keinen Helm. Es war auch irgendwie ein bisschen naiv war das auch, aber die Leute um mich herum waren jetzt auch nicht in vollem Protestgear unterwegs, aber viele Kollegen hatten, wie gesagt, so eine Weste. Einige hatten dann so FFP2-Masken zum Beispiel, so notdürftig.
Die helfen sehr gut.
Genau.
Die helfen sehr gut, ja.
Das werde ich mir nächstes Mal auf jeden Fall mindestens auch holen. Eine Kollegin hat zum Beispiel eine Taucherbrille gehabt. Man kriegt schon, wenn wir wieder auf das Bürgerkriegsszenario von dir zurückgehen, das ist schon, also dass man in den USA jetzt auf einmal bei solchen Angelegenheiten sich darüber Gedanken machen muss, wie werde ich denn nicht verletzt. Klar, hier gab es schon immer Demos, Black Lives Matter und so weiter, war auch jetzt nicht unbedingt der Spaß oder Charlottesville oder solche Sachen, aber ja, das ist schon eine andere Qualität. Also man braucht eine Brille, einen Helm, kann man sich alles übrigens bei Amazon holen, habe ich nämlich noch geguckt, ja, irgendwie mit so einem Pressebadge drauf und so, wäre aber erst in 3 Tagen da gewesen, deswegen habe ich es dann einfach gelassen.
Wie fühlt sich denn das Land an? Also für dich, der jemand, du bist an der Ostküste, hast du gesagt, in Washington bist du?
Ja, genau, weil ich das Weiße Haus meistens covern soll, genau.
Und das ist ja auch eine Bubble, Washington. Das ist ja total privilegiert. Es fühlt sich ziemlich gut an. Ich glaube, jetzt um diese Jahreszeit ist es schon sehr heiß und sehr feucht irgendwie in Washington. Und dann kommst du nach L.A., was echt nochmal ein raueres Pflaster ist, finde ich. Wie ist denn so dein Gesamteindruck vom Land gerade?
Also es gibt auch in Washington tatsächlich, je nachdem, in welchem Stadtteil man sich befindet, auch Gegenden, die ein bisschen an Downtown L.A. erinnern. Also der Südosten von Washington, der ist wirklich sehr arm und gibt's viel Schusswaffengewalt. Insofern, da bewegt man sich natürlich ungern hin, weil man das eben nicht erleben möchte unbedingt im Alltag. Aber L.A. ist schon nochmal anders. Also ich war hier im Dezember aus privaten Gründen, irgendwie über Silvester auch, und da, es gibt halt ganze Straßenzüge, die eben mit Obdachlosen, sag ich mal, gepflastert sind, die Menschen.
Skid Row.
Genau, die kennt man, glaube ich, auch aus Filmen. Und gestern, als hier Ausgangssperre ab 8 Uhr verhängt wurde, weil es eben diese Überfälle und Ausschreitungen gab, ich habe mich dann als Presse, da durfte man aber trotzdem nochmal vor die Tür gehen. Ja, die einzigen Leute, die eben keine Ausgangssperre befolgen können, sind eben die ganzen Obdachlosen, die dann eben natürlich trotzdem auf der Straße sind. Das ist schon mal ein besonderes Bild hier, aber trotzdem ist L.A., ja, also so wie es wiederum von den gerade von den Rechten gezeichnet wird als völlig gesetzloses, verrottetes Shithole. So ist es auch wieder nicht, ja. Sondern das hat auch irgendwie so ein bisschen so ein Schick wie Berlin, so ein bisschen abgefuckt, so keine Ahnung. Am Kotti will man jetzt auch nicht wie zu jeder Tages- und Nachtzeit sich vielleicht aufhalten, aber macht man halt trotzdem, ja. Also, das gehört auch so ein bisschen dazu. Das will ich nicht verharmlosen. Aber, ja, der Wind ist hier schon rauer, auf jeden Fall, als in Washington. Das ist aber in Washington wirklich, das ist halt so eine rausgeputzte, das ist halt die Hauptstadt, ne? Da sind halt die ganzen Denkmäler und Museen und Leute, die halt da für 2, 3, 4 Jahre leben, um ihre Karriere nachzugehen. Das ist schon ein besonderer Menschenschlag in Washington. Deswegen ist es auch immer gut rauszukommen. Deswegen habe ich den Trip jetzt auch trotz aller Strapazen auch insofern genossen, dass es mir einfach selber auch nochmal die Gedankenwelt erweitert, logischerweise. Das sollte man so oft wie möglich machen.
Wie reagiert denn jetzt eigentlich der Bürgermeister von Los Angeles, der ja, glaube ich, so ein Hassfeind von Trump ist, und es ist eine Gouverneurin?
Es ist genau umgekehrt, genau, es ist eine Bürgermeisterin und okay. der Gouverneur. Den Gouverneur kennt man, glaube ich, das ist Gavin Newsom, Demokrat, sehr verhasst. Donald Trump nennt ihn ja New Scum, was so ein typisches Wortspiel für seine Feinde halt ist und halt ja eine Mischung aus Newsom und Abschaum letztendlich ist. Und so nennt er ihn immer, genau.
Also wie reagiert jetzt der Gouverneur und die Bürgermeisterin? Also das wirkt ja schon so, als müssten sie sich positionieren gegen den eigenen Präsidenten.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die sind natürlich outraged, wie man hier sagt. Ja, also das sind natürlich Demokraten, die darin natürlich auch ein eiskaltes politisches Manöver sehen, hier Wahlkampfmanöver letztendlich von Trump, um halt sich auch eines Menschen zu erledigen, der ihm möglicherweise, wenn er nochmal antreten sollte, darf er ja eigentlich nicht mehr, aber wer auch immer antreten soll, Republikaner, wenn man so einen Konkurrenten frühzeitig aus dem Feld räumen kann, das ist eine beliebte politische Strategie. Ne? Also Gavin Newsom gilt als möglicher Anwärter für eine Präsidentschaftskandidatur. Ob das klug ist, nachdem Kamala Harris als Kalifornierin versagt hat, ist nochmal eine andere Frage. Das müssen die Demokraten für sich klären. Aber der Gavin Newsom, der spricht halt ganz klar davon, dass wir hier ein autoritäres Regime sehen und dass die Demokratie unter Beschuss ist, eben weil Donald Trump zum allerersten Mal überhaupt seit Jahrzehnten hier auch gegen den Willen eines Gouverneurs, passiert ja gegen den Willen, die Nationalgarde von Kalifornien, die ja hier stationiert ist, quasi als Commander-in-Chief aufgerufen hat, hier Stellung zu beziehen. Und das ist schon ein politisch relativ einmaliger Vorgang. Und dass dazu jetzt auch noch irgendwie hunderte Marines, was ja eine Eliteeinheit, die aufs Töten spezialisiert ist, vom US-Militär hier abgestellt wird. Das ist auch echt wieder so eine, wie man sagt, eine Show of Force, ja? Und Abschreckungspolitik und natürlich wie oft bei Trump einfach eine Grenzüberschreitung, ein Tabubruch, um einfach auszutesten, wie weit kann er gehen, weil das wird natürlich jetzt wieder die Gerichte beschäftigen. Es wurde hier Klage eingereicht von Seiten des Gouverneurs und des Generalstaatsanwalts, genau, um eben ja ihm Einhalt zu gebieten, aber das braucht natürlich wieder Zeit, das geht dann wieder in Berufung, das geht dann zum Supreme Court, das dauert
alles. Das ist so krass, ne? Also Demokratie ist einfach viel zu langsam für Faschismus. Das ist so, es dauert halt einfach wahnsinnig lange alles und Trump macht einfach weiter.
Genau, also während quasi die Gerichte beschäftigt werden und ja deren Kapazitäten ja auch gebraucht werden, die man auch gleichzeitig wieder beschimpfen kann als irgendwie linksradikal instrumentalisierte Richter oder so, währenddessen werden halt auf dem Boden einfach Tatsachen geschaffen. Also es ist brutal, aber deswegen ist auch erklärbar wiederum, warum die Leute hier auf die Straße gehen. Also in den mindestens 4 Jahren in den USA, ja, und ich habe schon immer wieder auch Proteste gecovert, aber meistens läuft das sehr gesittet ab, fast schon klinisch rein, ja, da werden...
Ja, das ist total... Demos in den USA sind so geordnet mit ihren lustigen Schildern.
Genau,
das
die Schilder alle produziert, irgendwie alles perfekt gestylt und dann wandert man da einmal ums Lincoln Memorial rum und dann geht man wieder nach Hause, so ungefähr. Leute müssen ja auch arbeiten, also die Amerikaner sind jetzt anders als die Franzosen, würde ich sagen, auch anders als die Deutschen, jetzt nicht so ein Protestvolk, würde ich sagen. Und dass hier jetzt die Leute so auf die Straße gehen und sich so spontan einreihen und ich habe auch... Der Verkehr wird ja hier blockiert, ja, normalerweise so in Deutschland... Die Klimakleber, da ist ja die Volksseele am Kochen, wenn dann mal da zur Arbeit oder in den Urlaub kommt oder so. Das ist hier nicht so. Also die Leute nehmen das relativ gelassen hin, hupen aber nicht aus Wut, sondern aus Solidarität und recken die Faust aus dem Fenster. Also das ist schon bemerkenswert, was Trump hier letztendlich auch ja hervorruft an untypischem, sag ich mal, Verhalten. Da steckt schon eine Kraft drin und vor der muss er sich, glaube ich, auch durchaus Sorgen machen, egal wie liberal das hier sein mag und ihm wenig, dass ihm das gefährlich ist, kann sich halt ausbreiten. Ne? In anderen Städten sieht man eben auch überall im Land, gibt es aktuell Proteste in Denver, in Chicago, in New York, in den ganzen Großstädten. Das ist schon beeindruckend zu sehen.
Von denen habe ich noch gar nichts gehört, von diesen anderen Protesten in anderen Städten. Und du hattest ja am Anfang gesagt, dass Trump auch gedroht hat, er wird das gleiche Mittel auch in diesen anderen Städten anwenden. Wie sehen denn diese Proteste aus? Sind die ruhiger?
Nicht unbedingt. Also gerade in New York geht es ja auch ganz gut zur Sache. Das war auch schon, als Elon Musk noch am Start war. Da wurden ja auch irgendwie Tesla-Stores irgendwie versucht zu verwüsten. Und da schreitet die Polizei dann schon ein. Aber das Aktuellste ist zum Beispiel jetzt irgendwie in Houston ist jetzt auch die Nationalgarde aktiviert worden. Das ist wiederum ja ein republikanischer, roter Bundesstaat mit einem republikanischen Gouverneur. Das heißt, da ist es nicht gegen den Willen geschehen, auf Geheiß von Trump, sondern wahrscheinlich auch in vorauseilendem Gehorsam oder auch aus eigener Anschauung heraus, wird da jetzt auch die Nationalgarde eingesetzt und Tränengas eingesetzt gegen Demonstranten. Es ist nicht so prägnant wie jetzt hier in L.A., auch zahlenmäßig, aber es geschieht schon irgendwas. Und wir stehen jetzt, habe ich eingangs auch gesagt, vor dieser Militärparade in Washington, die da veranstaltet werden soll, so im Kreml-Kim Jong-un-Style. Wir werden es sehen. Sowas gab es auch noch nicht historisch betrachtet in der Form, vor allem nicht am Geburtstag des Präsidenten. Und es gibt genau wegen dieser Parade aber so eine große Initiative. Wie groß die am Ende sein wird, weiß ich noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall groß angelegt, eine sogenannte No-Kings-Initiative. Und wenn man auf die Webseite geht, nokings.org ist es, glaube ich, kann man sehen, wo überall im ganzen Land sozusagen kleine Protestnester entstehen. Da gibt es auch so richtige Video, da wird wieder dazu zu professionell organisierte Proteste, so Zoom-Konferenzen, wo du mit Trainings vorbereitet werden sollst, wie du an dem Tag eben zu agieren hast, wie du irgendeinen eigenen Event hosten kannst und so weiter und so fort. Und das wird schon immer interessant, wenn an genau dem Tag quasi in Philadelphia dann zum Beispiel oder in anderen Städten so Gegenveranstaltungen, und Veranstaltungen ist vielleicht noch ein harmloser Begriff. Ja. Wir werden sehen, was passieren wird.
Es ist so krass, weil wir bereiten ja gerade diese Recherche zu den USA vor, zu diesem, wie sich dieses Land gerade verändert. Wir sagen jede Woche, eigentlich müssten wir jetzt wieder hin. Es passiert jede Woche, passiert irgendwas Krasses, irgendwas, was eigentlich auch ziemlich besorgniserregend ist. Kommst du eigentlich noch hinterher in deiner Berichterstattung?
Nee, also ganz ehrlich, also das ist von vornherein, wenn man da alleine als Korrespondent ist, muss man das relativ schnell akzeptieren, dass man eben nirgendwo, also dann man kann schon tief reingehen, aber dann muss man natürlich andere Sachen wiederum liegen lassen. Und das, dieses Flooding the Zone, was ja so ein Beaumont geworden ist von Steve Bannon, also die Leute sich zu überfordern mit dauernden Tabubrüchen und Unglaublichkeiten, das erfährt man als Einzelperson relativ schnell, aber es geht auch ja den amerikanischen Medien so, die ja unglaublich gut aufgestellt sind und für jeden kleinen Fitzel ganze Teams am Start haben, um die zu covern. Und das ist nicht nur eine Problematik auf der, sag ich mal, Covering-Seite, auf der Produktionsseite von Nachrichten, sondern ja auch eine Konsumentenproblematik, weil auch du als Leser kannst ja gar nicht mehr hinterherkommen. Und irgendwann ist das Internet auch vollgeschrieben, so unendlich es uns erscheint. Also vor allem der eigene Tag ist irgendwann voll. Und was ich oft gefragt werde, ist, geht dir bestimmt genauso, ja, was ist denn mit den Demokraten, warum sind denn die, wenn es wirklich so schlimm ist, wie ihr uns beschreibt in euren Headlines, ja, warum sind dann die Amerikaner nicht auf der Straße? Das ist irgendwie so ein Logic Gap, den die Leute im Kopf haben, einfach nicht verstehen. Es ist aber wirklich so, dass die Menschen hier, das kann man, glaube ich, von außen schwer nachvollziehen, ehrlicherweise, dass die wirklich erschöpft sind. Also die versuchen mit ihren Kräften zu haushalten. Wie gesagt, jeder muss ja hier auch seiner Arbeit nachgehen. Und das produziert auch so eine Angst, natürlich, wenn man jetzt auf die Straße geht, dass man auch in so ein soziales Loch dann fällt, wenn man seinen Job gefährdet. Und deswegen überlegt man sich schon sehr genau, wo bin ich jetzt selber betroffen, wo gehe ich rein und so weiter.
Aber was ich mich gerade gefragt habe, ist, weil das so klingt, irgendwie klingt das für mich auch alles wirklich nach so Ende des Kapitalismus. Das ist jetzt, also die Leute sind so unterworfen, dass sie keine Kraft mehr haben, sich aufzulehnen. Und der König der Kapitalisten, und das meine ich jetzt wertfrei und gar nicht aktivistisch, veranstaltet an seinem Geburtstag eine Militärparade für sich. Das ist so, also was kommt da wohl als nächstes? Vielleicht sind die Demokraten auch einfach still, weil sie den nächsten Schritt vorbereiten.
Ja, und eine Strategie der Demokraten ist es aber auch, und da ist aber auch ein interner Streit innerhalb dieser großen Parteifamilie, sage ich jetzt mal, ob das der richtige Move ist, mich abzuwarten, weil die Demokraten hoffen zum Teil auch darauf, dass sich Trump eben selber entlarvt, weil sie haben halt politisch, sag ich mal, rein institutionell im Kongress keine Mehrheit. Die können also ganz wenig nur machen, nur Symbolpolitik auch im Prinzip. Sie können natürlich Townhalls veranstalten, das sind diese Gesprächsrunden in den Wahlkreisen zum Beispiel, wo dann Leute aktiv auch werden können, um auch gegen republikanische Kongressabgeordnete zum Beispiel Stellung zu beziehen. Genau, also sorry, wie sind wir jetzt gerade hingekommen?
Die Frage war, du hast die Frage aber beantwortet. Die Frage war dieses, ob die Demokraten abwarten oder sagen, sie planen im Hintergrund. Die haben ihr eigenes Project 2025. Weil das, was wir, also die nette Version wahrscheinlich, das, was wir zum Beispiel auch in Los Angeles sehen, ist ja auch ein Teil dieses Project 2025, nämlich dieses die eigene Bevölkerung gegeneinander aufrühren, um Donald Trump als so eine Art Messias, als so einen Retter darzustellen, der diese Situation wieder deeskaliert mit so einer Art toxischer Männlichkeit, nämlich mit dem Militär, um es an dieser Stelle mal zu verwenden, diesen Begriff toxische Männlichkeit. Das war die Frage eben, ob du glaubst, dass die Demokraten daran arbeiten. Aber dann hast du gesagt, darauf wollte ich Bezug nehmen. Du meintest gerade eben, dass...
Dass die auch abwarten zum Teil. Das ist auch eine, mehrere Versuche von Strategien, genau. Also,
ach so, genau, die Strategien. Ja. Dass es so eigentlich fast egal ist, was sie für eine Strategie haben, weil ich habe das Gefühl, dass Trump wie so eine Art Klimawandel Kipppunkt, der ist schon so drüber und der Strudel hat angefangen zu strudeln. Er kann jetzt wirklich machen, was er will. Also, weil wir müssen uns nochmal vor Augen führen, der macht eine Militärparade, wie man es aus den besten kommunistischen Ländern kennt, zu seinem Geburtstag in Washington. Das ist doch pervers.
Ja. Er labelt das dann natürlich so, hat dann eine schöne Ausrede wie für alles, was er macht, ne? Weil dann steht dann ganz groß drauf, ja, 250 years US Army ist quasi der offizielle Anlass. Aber natürlich wird er sich da selber in Szene setzen. Und das ist, ja, und das Absurde ist aber auch, ja, dass wir Medien da ja auch letztendlich insofern drauf reinfallen, dass wir natürlich darüber berichten werden, ja. Und genau die Bilder liefern werden, die er ja haben will am Ende. Egal wie kritisch dann unser drüber gelegter Kommentar ausfallen wird, die Bilder sind stark, das wissen wir alle, ja? Die werden sich festsetzen. Und bei wem das dann verfängt, ist wieder eine andere Frage. Aber das ist schon krass. Ich habe mir deswegen halt überlegt, zum Beispiel, weil ich eben eine Person mit einer Entscheidung treffen muss, ob ich, weil es die Bilder ja zuhauf geben wird, ob ich mir an dem Tag vielleicht einen anderen Fokus suche und eben genau zu so einem Gegenprotest in eine andere Stadt zum Beispiel fahre. Das werde ich noch entscheiden. Aber ja, es ist wirklich, hier werden, wie gesagt, so einfach Tatsachen geschaffen. Und das ist schon hart mitzubekommen. So. Also als Reporter war ich jetzt 3-4 Wochen auch in Europa, also nicht als Reporter, sondern als Privatperson. Aber da hatte ich schon auch ehrlicherweise das Gefühl, ja, werde ich jetzt wieder reingelassen. So, das, dann als ich wieder reingekommen bin, dachte ich, was hast du da wieder für dramatisiert? Ja, aber es ist halt, du weißt es eben nicht. Und das macht es so schwierig, diese Willkür. Ja? Also habt ihr ja mitbekommen, dass es hier Leute gab, die auf einmal in Abschiebehaft saßen, 2 Monate lang, weil sie, obwohl sie eine Green Card hatten, irgendwann mal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen waren, weil sie ein Päckchen Marihuana in Kalifornien dabei hatten, wo das heute vollkommen legal ist. Aber das wurde irgendwie ausgegraben. Und dann wurde derjenige festgehalten, ein Deutscher.
So. Also ich hatte eine ähnliche Erfahrung. Ich habe mein Journalistenvisum verlängert.
Ja.
Und war dafür in der Botschaft in Berlin und dann musste ich meinen Pass vorfügen, reinreichen und es war noch 6 Monate gültig.
Ja.
Also ich wollte sozusagen pünktlich anfangen, damit es bloß nicht zu knapp wird. Und dann haben die einfach meinen Pass genommen und einfach das gültige Journalistenvisum entwertet.
Obwohl das noch
so gültig einfach, war. Obwohl es noch, also und wirklich wertvolle 6 Monate, weil das ist im Gegensatz zu einem Pass, ist so ein Journalistenvisum wirklich bis zum letzten Tag gültig. Und einfach genommen und ohne mich zu fragen, so mit so einem riesigen Stempel unvalid.
Fallbeil für einen Journalisten, der in die USA reisen will.
Genau, und sind ja mehrere Drehs gerade geplant. Ich so, was ist denn jetzt los? Und dann wurde auch einfach mein Antrag 3-mal abgelehnt.
Ach was, okay, das ist krass. Also ich kann dir nicht sagen, wie das mit dem Entwerten ist, ob das auch sonst üblich war, das kann ich dir nicht sagen.
Aber ich habe es noch nie erlebt, also es ist jetzt, ich glaube, das ist die 4. Verlängerung meines Visums. Okay. Und ich bin da wirklich auch total selbstbewusst so, die in diese Botschaft gegangen, hab nichts geahnt und dann war plötzlich so, dann lief mir der Schweiß, weil der dann so, ja, wir sehen hier, Sie waren im Libanon, warum? Wen haben Sie da getroffen? Ich so, ja, ich habe Reportage gemacht und blablabla. Also der Ton ist so anders geworden und diese Willkür, die du gerade angesprochen hast, die betrifft vor allem uns als Berichterstatter, die ja noch wirklich neutral vorangehen. Also wir arbeiten ja nicht mit einer Agenda für irgendein Medium, sondern wir wollen ja da einfach berichten, was da los ist. Und das macht mir schon...
Das sehen die aber zum Teil anders.
Ich weiß, wir sind glaube ich, in deren Augen sind wir links-woke, versiffte Linksjournalisten.
Ja.
So, also das ist da, also einfach nur, wenn du berichtest und nicht eine Haltung hast, bist du es schon.
Genau, weil wenn du, wer nicht dabei ist, ist gegen uns, ja. Mhm.
Genau, und so, dann sind wir automatisch gegen sie, weil wir einfach nur darüber berichten. Ja, scheiße.
Ja, also die Leute hier hoffen natürlich auf die Zwischenwahlen, die berühmten, ja, immer dieser Zwei-Jahres-Turnus, in dem zumindest die Mehrheitsverhältnisse im Kongress oder Senat wieder geändert werden könnten, theoretisch. Aber die Leute hier sind wirklich desperate, so relativ hoffnungslos. Also alleine die Vorstellung, das jetzt noch mehrere Jahre aushalten zu müssen, macht die Leute wirklich fertig. So, und wie gesagt, jeden Tag passiert irgendwas. Ich weiß, es sind erst 3-4 Monate, aber...
Das ist so krass, oder?
Ja, es fühlt sich wirklich wie 2 Jahre mindestens an. Also es ist
wie Corona eigentlich, wo man im März dachte, Moment, es sind jetzt 3 Monate vergangen, aber fühlt sich an wie 3 Jahre, die vergangen sind.
Ja, voll, voll. Also ich bin da hingekommen, so 2021, während der Biden-Präsidentschaft, und ja, Trump hat ja relativ früh wieder eine Rolle gespielt mit seinen ganzen Anklagen und so, aber das waren ganz andere Zeiten, wirklich. Obwohl ich am Tag vom Afghanistan-Desaster, wie es hier bezeichnet wird, eingeflogen bin und es direkt ein bisschen Stress gab sozusagen. Aber insgesamt ist es einfach ein ganz anderes Level, also weil du kannst halt auch dieser Regierung einfach nichts glauben, weil sie halt einfach lügen am laufenden Band so. Und das meine ich wirklich total objektiv. Also natürlich ist es immer PR, wenn eine Regierung versucht, irgendwelche Informationen unter die Medien oder das Volk zu bringen. Aber das, was da passiert, ist einfach, ja, es ist groß
angelegte
Desinformationsshow, ja.
Warst du schon mal bei diesen Pressekonferenzen im Weißen Haus dabei?
Ja, war ich schon, ja. Also nicht oft, weil ausländische Journalisten da meistens keine Fragen stellen dürfen, sondern die Plätze sind ja auch so ein bisschen vorgegeben. Aber ich war schon da und habe die Carolyn Leavitt da erlebt, ja, in diesem relativ kleinen Pressebriefing-Room. Genau, das ist schon...
Nee, also du erzählst es, glaube ich, jetzt
eine Frage. Ja, es gibt ja diese eigentlich ein toller Approach, würde ich sagen, ein tolles Ansinnen, um ein altes Wort zu verwenden, und auch New Media eine Chance zu geben, finde ich ja super. Ja, ich meine, die Kanzlerin wurde ja früher von Liv Lloyd interviewt, wurde ihr auch vorgeworfen, dass sie da irgendwie so einen Hofberichterstatter, um an die junge Generation ranzukommen, eingeladen hat. Aber an sich finde ich es ja eine tolle Sache, wenn jetzt nicht nur die klassische Medien da eine Chance bekommen. Aber hier hat es halt eine ganz klare Agenda. Da werden Leute auf einmal platziert, die einfach ganz klar nicht objektiv berichten, sondern halt einfach eine richtige Agenda haben. Natürlich werfen die das CNN auch vor, dass die biased sind und so und parteiisch berichten. Aber unterm Strich trotzdem, bei aller Meinungslastigkeit der amerikanischen Medien, auch auf der linken oder mittleren Spektrumsseite, es ist immer noch trotzdem in großer Mehrheit professioneller Journalismus, der da betrieben wird, ja. Und dem wird einfach voll ein fürs Schienbein getreten, wenn da auf einmal Leute sind, deren Frage darin besteht, ja, können Sie uns bitte beantworten, warum Donald Trump so ein toller Christ ist oder sowas? Ja, keine Ahnung. Solche Fragen werden da gestellt. Und das mag sich jetzt irgendwie lächerlich anhören, ja, aber das nimmt ja auch Zeit weg, in der eine wichtigere Frage gestellt werden könnte. Und deswegen war es auch so ein Politikum, dass Julian Reichelt, der News-Chefredakteur, als Friedrich Merz da war, von Seiten des Weißen Hauses ins Oval Office geschleust worden ist, weil AP da nicht mehr rein darf. Also die wichtigste
Nachricht. Das ist so krass, ich habe das nicht mitbekommen. Ich habe das nicht mitbekommen und ich lese wirklich sehr viele Nachrichten. Julian Reichelt wurde von Seiten des Weißen Hauses als News-Chefredakteur Jetzt habe ich nicht mitbekommen.
Ja, das ist korrekt. Also im Oval Office dürfen eben nur eine bestimmte Anzahl von Journalisten rein und das wird hauptsächlich die deutsche Seite wird quasi vom Bundeskanzleramt festgelegt und in der Kanzlermaschine sind eben der ganze Tross von deutschen Journalisten, 40 Leute mitgekommen, 18 davon durften am Ende ins Oval Office. Julian Reichelt darf nicht mit dem Kanzler fliegen, das kann man kritisieren, aber er hat sich dann eben seinen eigenen Weg gesucht und ist über welche Wege auch immer, ich glaube, er kennt Rick Grenell ganz gut, den früheren Botschafter in Berlin, genau, hat es auf dem Weg irgendwie geschafft. Und wie gesagt, amerikanische Journalisten dürfen da auch nicht alle rein, sondern es gibt eben einen Pool von 4-5 Leuten, die da abgestellt sind. Und die Trump-Regierung hat das eben auch verändert und legt da jetzt selber Hand an und hat AP rausgeschmissen, die da nicht mehr rein dürfen, weil sie eben nicht Golf von Mexiko, nicht Golf von Amerika schreiben wollen, sondern Golf von Mexiko. Und statt AP, der größten Nachrichtenagentur, steht dann Julian Reichelt, der allerdings nicht geschafft hat, eine Frage zu stellen.
Es ist so krass, wo sich das alles hin entwickelt. Das ist natürlich irgendwie auf der anderen Seite, wenn du davon erzählst, ich höre dir total begeistert zu, weil ich das natürlich aus journalistischer Sicht, aus berichterstattender Sicht wahnsinnig spannend finde, was dort passiert. Wir können wirklich sehenden Auges dabei zusehen, wie sich eine Demokratie rasant in eine Technokratie, in einen faschistischen Staat, neofaschistischen Staatsmodell umwandelt. Und das Krasse ist, was Trump zum Beispiel mit L.A. geschafft hat, ist, das ist ja so eine Pattsituation für seine Gegner. Weil wenn du schweigst dazu und sagst, ey, am liebsten hört auf zu demonstrieren, weil diese Demonstrationen unterstützen nur seinen Gewaltkurs, dann hast du dieses, das Land fügt sich. Gehst du demonstrieren, kann er seinen militaristischen Kurs fahren. Also das gibt so, alles, was du gerade tust, spielt ihm in die Karten, habe ich das Gefühl.
Genau, das ist auch mein Eindruck hier gewesen, dass er am Ende eigentlich nur gewinnen kann, ja, weil er den Gouverneur ganz einfach hier als unfähigen Trottel oder irgendwie woken Tralala-Gouverneur darstellen kann, der einfach hier bereit wäre, die Stadt zu opfern, den Shopliftern sozusagen, also den Randalierern.
Den Randalierern, so, ja.
Und das ist auch ganz schwer, dagegen kommunikativ anzugehen, weil natürlich ist das offensichtlich, wenn da Taxis brennen, das sind keine guten Bilder. Ne? Und das, aber deren Versuch ist halt zu sagen, ja, diese Bilder hätte es nicht gegeben, wenn du nicht hier mit deinen militarisierten Eisleuten so hart reingegangen bist. Und ich glaube, das stimmt auch. Und trotzdem ist dieses Migrationssystem ist einfach so abgefuckt, schlimm.
Ja.
Das würde ich vielleicht einmal noch kurz sagen, in aller Kürze, wenn das geht, weil
ja, bitte.
Du hast ja am Anfang gesagt, dass die Leute da hier sind und illegal sind und aber arbeiten. Das ist, glaube ich, nochmal ganz anders als in Deutschland. Also die Leute, die hier illegal reinkommen, sind illegal, dürfen aber arbeiten. Also das ganze Wirtschaftssystem baut auf diesen Leuten auf. Also millionenfach sind die Leute hier nicht mal unbedingt schwarz, sondern die zahlen dann auch Steuern. Ja? Also die sind hier sozialversichert, aber gar keine Ansprüche. Die zahlen in die Sozialversicherung ein, zahlen Steuern, sind illegal, können quasi von heute auf morgen abgeschoben werden, was volkswirtschaftlich überhaupt keinen Sinn ergeben würde, aber es geht darum, Angst und Schrecken zu verbreiten. Und das ist, man kann es einfach nicht verstehen. Man weiß auch gar nicht, was ist ja eigentlich jetzt das Ziel? Wollt ihr irgendwie so eine weiße Christennation errichten? Also das ist einfach, kann man sich gar nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form überhaupt umsetzbar ist. Ist, aber dann fragt man sich, warum geht es euch denn dann? Also einfach nur an der Macht zu sein? Oder also es gibt so viele unbeantwortete Fragen, während...
Diese Ratlosigkeit da von dir macht mich gerade ganz unruhig, diese Vorstellung, also weil ich genau weiß, was du meinst. Also wir haben ja letztes Jahr auch eine große Recherche gemacht zu den evangelikalen Christen in den USA. Ja. Und das ist einfach alles bedrohlich, weil letztendlich wird es The Handmaid's Tale, das Tagebuch der Magd, Frauen werden unterdrückt, sollen in dieser Gesellschaft unterdrückt werden. Es wird ein rassistisches Staatsmodell geprägt, was auf starken weißen Männern basieren soll und auf der Unterdrückung von Minderheiten und Frauen. Also das ist so, diese Welt, die uns da gerade präsentiert wird, ist keine gute.
Das stimmt. Am letzten Wochenende war ja der World Pride auch in Washington und da hat man eben auch mitbekommen, wie, das ist auch nochmal so eine schleichende Nummer, wie letztendlich Unternehmen, das hat man ja jetzt auch schon bei den Social Media wie Facebook und so mitbekommen, wie auch da in vorauseilendem Gehorsam sozusagen die Unterstützung einfach entzogen wird. Ja, also ich weiß es von einer Hotelkette hier, Marriott zum Beispiel, die als Sponsoren früher ganz klar aufgetreten waren und gesagt haben, ja, sponsored oder presented by Marriott. Das haben die einfach unter den Tisch fallen lassen. Sponsoren zwar immer noch und das Logo ist immer noch oft dann zu sehen, aber presented by, das ist dann vielleicht eine Spur zu krass, ja, und diese Veranstalter von dem Pride, von diesem quasi CSD, wie es in Deutschland ja heißt, die haben auch echt finanzielle Probleme gehabt, weil sich so viele Sponsoren zurückgezogen haben. Gleichzeitig, ja, haben sie aber die Hotelzimmer vorbuchen müssen und dann bezahlen müssen und die Leute, die aber da drin schlafen sollten, haben sich nicht getraut zu kommen, vor allem Transgender-Leute. Also ich habe von vielen Leuten gehört, die wohl Probleme auch hatten, ins Land zu kommen. Ja, und also das ist halt die kleinstmögliche Minderheit innerhalb dieser Minderheit, die trifft es schon auch sehr rabiat und sehr, sehr krass mit auf Politiken, die hier gemacht werden gegen Leute, die, es wird immer argumentiert von wegen Gefährdung des Kindeswohls und so, das ist
bekannt. Ja, das ist, was ja hier auch gespielt wird von den Kräften, die versuchen, eine Verunsicherung der Demokratie zu erwirken. Das ist ja ein beliebtes Feindbild, was gewählt wurde. Wie lange machst du jetzt noch in L.A.? Was denkst du?
Da ich jetzt letzte Nacht mit der Ausgangssperre es dann doch relativ ruhig geblieben ist, werde ich die Zelte morgen oder heute abbrechen, auf jeden Fall. Eigentlich würde ich gerne hierbleiben, weil ich glaube, dass das hier weitergeht. Aber ich muss halt auch wieder zurück und die Militärparade covern.
Vielleicht, wenn du Zeit hast, vielleicht sprechen wir gleich nochmal über die Militärparade, weil ich das total interessant auch das finde.
Ja.
Heben wir uns aber mal auf. Würde dich aber gerne auch grundsätzlich einfach abspeichern als so ein kleiner inoffizieller Korrespondent.
Ja, du, gerne. War ist auch ein tolles Gespräch gewesen. Voll gern. Lass uns gerne widersprechen.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.